SWR Kultur. Glauben.
Our country may forget this history, but I cannot.
Unser Land mag diese Geschichte vergessen, aber ich kann es nicht.
We demand repair, respect and restitution.
Wir fordern Wiedergutmachung, Respekt und Entschädigung.
We have never really talked about our history of racial inequality.
Wir haben nie wirklich über unsere Geschichte der rassistischen Ungleichheit und Ungerechtigkeit gesprochen. Und zweifellos ist die Versklavung von 10 Millionen Schwarzen in den Vereinigten Staaten über einen Zeitraum von 246 Jahren der schwerwiegendste und tragischste Teil der amerikanischen Geschichte.
Die offene Rechnung, was die USA den Schwarzen schulden. Eine Sendung von Rita Schwarzer.
Mai 2021. Vor dem US-Kongress in Washington, D.C. sitzt die 107-jährige, zierliche Viola Ford Fletcher. Weiße Kurzhaarfrisur, hellgrünes Jackett, geblümte Bluse, dezente Metallbrille auf der Nase, große schwarze Kopfhörer auf den Ohren.
Mein Name ist Viola Ford Fletcher. Ich bin eine Überlebende des rassistischen Massakers von Tulsa. Ich bin hier, um Gerechtigkeit zu suchen. Und ich fordere mein Land auf, anzuerkennen, was 1921 dort geschah.
Viola Ford Fletcher ist die älteste Überlebende eines der schlimmsten Hassverbrechen in der Geschichte der USA. In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1921 fällt ein weißer Mob über eines der wohlhabendsten schwarzen Viertel des Landes her. Es liegt im Norden von Tulsa, Oklahoma, damals selbsterklärte Ölhauptstadt der Welt. Greenwood heißt der schwarze Wohnbezirk. Doch weil er so erfolgreich ist, wird er bald weit über die Stadt hinaus als Black Wall Street berühmt.
All right.
Unterwegs mit Chief Egonwale Amushan. In Tulsa nennen ihn alle nur Chief.
This is 1/4 of the entire district, just 1/4 of it.
Der 59-Jährige ist selbst Nachkomme von Überlebenden des rassistischen Massakers von 1921. Mehrmals pro Woche führt der Lokalhistoriker, Autor und Aktivist Besuchende zunächst zu Fuß, dann per Auto durch die Geschichte der Black Wall Street und seiner Vernichtung. Dessen ursprüngliche Größe und das gigantische Ausmaß der Zerstörung wird uns Besuchenden allerdings erst wirklich bewusst, als uns der Chief zu den 3x9 Meter großen Panoramafotos führt, die an den Außenmauern einer schlichten Kirche aus den 60er Jahren angebracht sind. Schwarz-Weiß-Aufnahmen einer Trümmerlandschaft, wie nach einem Krieg.
That's the elementary school that was bombed. My family lived right here.
Das ist die Grundschule, die bombardiert wurde. Meine Familie wohnte genau da, an dieser Ecke. Es ist nichts mehr übrig. Das hier ist die Eisenhütte, in der haben sie während des Massakers Leichen verbrannt. Diese Menschen auf dem Bild durften gar nicht da sein. Die Stadt hatte damals das Kriegsrecht verhängt und diese Kinder hier haben keine Ahnung, wo ihre Familien sind.
So these children right here have no idea where their families are. So terrible.
Nur 2 Generationen nach der Befreiung der Versklavten in den USA haben ihre Nachkommen Greenwood in eine blühende Oase für 11.000 Menschen verwandelt. Mit eleganten Hotels und Restaurants, zahlreichen Geschäften für den täglichen Bedarf sowie rund 1.200 stattlichen Wohnhäusern. Eine lebhafte Stadt, in der sich Schwarze frei und sicher fühlen. Ganz anders als außerhalb ihres Viertels, wo nach einer kurzen Phase vermeintlicher Freiheit zahlreiche diskriminierende Rassentrennungsgesetze gelten und der weiße Lynchmob droht. Doch der Wohlstand und die Harmonie in Greenwood schüren die Missgunst und den tief sitzenden Rassismus der weißen Mehrheit der Stadt. Und wie so oft in jener Ära genügt ein aus der Luft gegriffener Verdacht, um deren Hass und Rachsucht zu rechtfertigen.
Heute Abend wird ein Negro gelyncht,
hetzt die Tulsa Tribune in ihrer Nachmittagsausgabe vom 31. Mai 1921. Ein jugendlicher Schuhputzer aus Greenwood soll im weißen Teil von Tulsa ein Liftmädchen sexuell belästigt haben. In den Folgestunden fallen rund 10.000 marodierende Weiße über das Schwarzenviertel her. Unter den Tätern auch Geschäftsleute, Polizisten, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, viele von ihnen Sympathisanten oder gar Mitglieder des rechtsterroristischen Ku Klux Klans. Sie jagen, foltern, töten, plündern, setzen ganze Häuserzeilen in Brand. Nicht nur mit Fackeln und Benzin, sondern auch mit selbstgebastelten Brandbomben, gezielt abgeworfen aus tieffliegenden Kleinflugzeugen. Am anderen Vormittag liegt praktisch ganz Greenwood, so groß wie 60 Fußballfelder, in Schutt und Asche.
Ich werde die Gewalt des weißen Mobs nie vergessen, als wir unser Zuhause verlassen mussten. Ich sehe immer noch, wie schwarze Männer erschossen werden, wie schwarze Leichen in den Straßen liegen. Ich rieche immer noch den Rauch und sehe immer noch das Feuer. Ich sehe immer noch schwarze Geschäfte in Flammen. Ich höre immer noch Flugzeuge über unseren Köpfen. Ich höre Schreie. Ich durchlebe das Massaker noch immer Tag für Tag. Unser Land mag diese Geschichte vergessen, aber ich kann es nicht und ich werde es nicht und andere Überlebende auch nicht und ebenso wenig unsere Nachfahren.
März 2026, Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Annalena Baerbock, Präsidentin der laufenden Sitzungsperiode, eröffnet die heutige Generalversammlung. Auf Initiative von Ghana steht ein Resolutionsentwurf zur Abstimmung, der die Sklaverei zum schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt. Der Vorstoß schlägt konkrete Schritte zur Wiedergutmachung vor. Dabei geht es nicht nur um eine finanzielle Entschädigung, sondern auch um die Anerkennung von Verantwortung und Schuld, sowie um einen grundlegenden Wertewandel, der echte Gleichstellung und Gleichberechtigung schafft. Generalsekretär Antonio Guterres.
Heute gedenken wir eines schweren Verrats an der Menschenwürde, der Entführung von Millionen von afrikanischen Menschen, die ihren Familien und Gemeinschaften entrissen wurden, die sie nie wieder sehen sollten. Versklavt in Amerika, wo Generationen wegen ihrer Arbeitskraft brutal ausgebeutet und ihrer grundlegenden Menschlichkeit beraubt wurden. Um das Unentschuldbare zu rechtfertigen, schufen die Befürworter und Nutznießer der Sklaverei eine rassistische Ideologie und verwandelten Vorurteile in eine Pseudowissenschaft. Es ist an der Zeit, sich den bleibenden Folgen von Ungerechtigkeit und Rassismus zu stellen, indem wir die falsche Erzählung der Rassenhierarchie hinterfragen und die hässliche Lüge der weißen Vorherrschaft anprangern.
Ghanas Resolutionsentwurf wird mit einer klaren Mehrheit von 123 Stimmen angenommen. 52 Länder, darunter die Europäische Union, enthalten sich. Nur drei Mitgliedstaaten erheben ihr Veto: Argentinien, Israel und die Vereinigten Staaten. Für die Schwarzen der USA, sie bilden rund einen Achtel der Gesamtbevölkerung, ist das kategorische Nein ihres Landes ein Schlag ins Gesicht. Die Resolution ist zwar nicht rechtsverbindlich, gilt aber als wichtiges Symbol und als guter Gradmesser für die globale Stimmung. Entsprechend bestürzt zeigt sich auch Brian Stevenson in Montgomery, Alabama. Der 66-Jährige, selbst Urenkel von ehemals Versklavten, gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Bürgerrechtsanwälte des Landes. Seine Autobiografie »Just Mercy« und deren Verfilmung machte den Harvard-Absolventen aus ärmlichen Verhältnissen weltweit bekannt.
It's a devastating and disappointing judgment, particularly because we have a large population of people in the United States who are descendants of this enslaved population.
Es ist ein verheerendes und enttäuschendes Urteil, vor allem weil in den USA eine große Bevölkerungsgruppe Nachfahren dieser versklavten Menschen sind.
Das Nein der Vereinigten Staaten kommt freilich nicht überraschend. Seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus erleidet die schwarze Minderheit einen Backlash wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Heftiger noch als jede andere Minderheit. Seit Januar letzten Jahres haben so viele Schwarze im öffentlichen und privaten Sektor ihre Arbeit verloren wie seit dem Höhepunkt der Covid-Krise nicht mehr. Nach dem regierungsfreundlichen Entscheid des obersten Gerichts sind immer mehr Südstaaten daran, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die Wahlrechte der Schwarzen massiv zu schwächen. Doch damit nicht genug.
Diese Regierung versucht, die Geschichte der Schwarzen aus kulturellen Institutionen zu entfernen. Sie zensiert Bücher, sie lässt Ausstellungen wegräumen. Letztes Jahr hat sie angeordnet, 2 Militärbasen wieder nach den Namen von Befürwortern der Sklaverei und der weißen Vorherrschaft umzubenennen. Das ist eine Beleidigung für alle Schwarzen. Niemand in unserer Gemeinschaft kann akzeptieren, dass wir weißen Menschen unterlegen sein sollen. Aber genau das ist es, wofür diese Namen stehen, woran diese Leute glaubten.
Sonntagsgottesdienst in der gut gefüllten Vernon Amy Church. Das Kürzel Amy steht für American Methodist Episcopal, der ältesten afroamerikanischen Glaubensgemeinschaft der USA. Gegründet 1794 als Reaktion auf die rassistische Ausgrenzung durch Weiße, ist sie stark auf soziale Gerechtigkeit und Bildung fokussiert. Zum Zeitpunkt des Pogroms stand das rote Backsteingebäude noch in Bau. Fertiggestellt war erst das Untergeschoss. In weiser Voraussicht hatte der damalige Pastor dessen Wände in doppelter Ziegelstärke errichten lassen. Zum Glück. Denn als die Weißen über Greenwood herfielen, wurden diese Kellerräume zum sicheren Zufluchtsort für 200-300 Menschen. In naher Zukunft soll der Keller dieser Kirche in ein Museum und Kulturzentrum umgebaut werden. Die Initiantinnen möchten darin die Geschichte ihrer Vorfahren erzählen. Bis vor einigen Jahren wären derlei Pläne noch undenkbar gewesen, denn nachdem sich der schwarze Rauch über dem zerstörten Greenwood verzogen hatte, legte sich ein Mantel des Schweigens über das rassistische Hassverbrechen, weiß die stellvertretende Pastorin Francetta Mays.
This community is still so traumatized that as of 5 years ago they really still weren't discussing it.
Diese Gemeinde ist noch immer so traumatisiert, dass sie bis vor 5 Jahren nicht darüber sprechen konnte.
Tabu waren die barbarischen Gräueltaten ebenso in der weißen Gesellschaft der Stadt, wenn auch aus anderen Gründen. Chris Moore ist leitender Pastor der liberalen protestantischen Fellowship Congregation United Church of Christ in einem gehobenen, vorwiegend weißen Viertel der Stadt. Als er vor 13 Jahren nach Tulsa zog, hatte er nicht die leiseste Ahnung.
Ich bin in Oklahoma City aufgewachsen, ohne die Geschichte zu kennen. Sie wurde in der Schule nicht gelehrt. Meine Frau, die aus einem Vorort von Tulsa stammt, hat in ihrer Kindheit ebenfalls nichts davon gehört.
80 Jahre lang hat Oklahoma, traditionell eine republikanische Hochburg, das Massaker von Greenwood aus dem Geschichtsunterricht verbannt. Tulsa, noch heute eine der am stärksten segregierten Städte der USA, begann sich seiner verdrängten Vergangenheit erst in den späten 90er Jahren zaghaft zu öffnen. Eine finanzielle Entschädigung haben aber sowohl der Bundesstaat wie die Stadt stets abgelehnt. Mehrere politische und juristische Vorstöße sind bislang ausnahmslos gescheitert. Forderungen nach Reparationszahlungen sind kein neues Phänomen, auch wenn sie in den letzten Jahren wieder vermehrt zum Thema werden. Bereits seit 1865, dem Ende der Sklaverei in den USA, verlangten deren Opfer und seither ihre Nachfahren vom Staat immer wieder Entschädigungen für das erlittene Unrecht und Leid. Vergeblich. Zu teuer, zu spät, zu kompliziert. So die immer gleichen Argumente. Damals wie heute. Was die Gegner von staatlichen Reparationsleistungen allerdings oft vergessen, so Thomas Krämer, Professor an der Universität von Connecticut,
dass in der Vergangenheit oft Entschädigungen für die Sklaverei bezahlt wurden, allerdings an die Sklavenhalter, nicht an die ehemaligen Versklavten und deren Nachkommen, die eigentlich die rechtmäßigen Erben wären.
Insgesamt hat der auf Rassismus- und Reparationsforschung spezialisierte Politikwissenschaftler 43 Länder und Territorien ausfindig gemacht, die ehemalige Sklavenhalter nach Ende der Sklaverei großzügig für ihre Verluste in Anführungszeichen kompensierten. Sogar in den Vereinigten Staaten bezahlte Präsident Abraham Lincoln auf dem Höhepunkt des Bürgerkriegs ehemaligen Sklavenhaltern im District Columbia $300 pro befreite Person.
Alle anderen sklavenhaltenden Staaten in den USA haben den Deal auch angeboten bekommen, haben ihn aber abgelehnt und zogen im Namen der weißen Vorherrschaft einen katastrophalen Bürgerkrieg vor.
Nach Thomas Krämers Ansicht wäre es angesichts der noch immer bestehenden Ungerechtigkeit und Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß an der Zeit für eine Wiederholung, aber diesmal in umgekehrter Richtung. Aufgrund lokaler Archive und detaillierter Volkszählungsdaten, so argumentiert der Professor für öffentliche Politik, lasse sich die Zahl der heutigen Anspruchsberechtigten gut ermitteln, ebenso die Höhe der geschuldeten Summe. Dass die USA die nötigen Voraussetzungen besitzen, um auch heute noch Reparationszahlungen für den Zeitraum der Sklaverei zu leisten, belegt auch das wissenschaftliche Ergebnis von zwei Forschenden der Harvard Kennedy School in Boston. Professorin Linda Bilmes und Professor Cornell William Brooks beweisen in ihrer Studie von 2023, dass die US-Regierung schon seit Jahrzehnten Gruppen oder Individuen in Millionen, Milliarden oder gar Billionenhöhe kompensiert. Zum Beispiel japanische Internierte, indigene Gruppen, Veteranen, Opfer von Umweltkatastrophen oder Betroffene der Covid-Pandemie. Professor Cornell William Brooks:
Reparations are paid every day, just not to black people.
Entschädigungen werden tagtäglich bezahlt, nur nicht an Schwarze.
Die Studie der beiden Harvard-Forschenden bezieht sich allerdings explizit nicht nur auf die Ära der Sklaverei, denn
this problem of slavery and its aftermath is one that is intergenerational.
Das Problem der Sklaverei und ihrer Auswirkungen ist generationenübergreifend.
Für Linda Bilmes und Cornell William Brooks geht es daher bei der Reparationsfrage nicht nur um die Zeitspanne der Sklaverei. Es geht ihnen um die gesamte Kette rassistischer Schäden, von der Versklavung über die Ära der gesetzlichen Rassentrennung bis hin zum strukturellen Rassismus der Gegenwart. Ihr Fazit: Wenn Schwarze in den USA bislang nicht entschädigt worden sind, dann liegt das nicht an der Machbarkeit, sondern am mangelnden politischen Willen und an der fehlenden Gleichbewertung schwarzen Lebens.
I was born by the river in a little tent.
Zurück nach Tulsa. Dort ereignet sich gegen Ende 2024 Historisches. Ausgerechnet in dieser Stadt wird im November 2024 erstmals ein Schwarzer zum Bürgermeister gewählt. Eine multiethnische, progressive Koalition, darunter viele Junge, hat dem gemäßigten Monroe Nichols zum Sieg verholfen. Der 42-Jährige ist kein Nachfahre und ursprünglich aus Texas. Aber er hat erkannt, dass es höchste Zeit ist, zu handeln. In seiner Rede vom 1. Juni letzten Jahres erklärt er das Datum von Greenwoods Zerstörung künftig zum lokalen Gedenktag.
Seit 104 Jahren ist das rassistische Massaker von Tulsa ein Schandfleck in der Geschichte unserer Stadt und inzwischen gut dokumentiert.
Der schwarze Bürgermeister spricht nicht nur Klartext. Er gibt auch umgehend 45.000 Dokumente frei, die bislang unter Verschluss waren. Zudem hat er eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die aus privaten Mitteln $105 Millionen sammeln will.
With the descendants of Greenwood victims at the center,
Mit den Nachkommen der Opfer von Greenwood und unseren Überlebenden im Mittelpunkt wird diese Stiftung in bezahlbaren Wohnraum und Wohneigentum investieren, ebenso in Kultur- und Denkmalpflege. Sie wird sich auch für die wirtschaftliche Entwicklung und Bildung engagieren, in Form von Bildungsstipendien und Zuschüssen für kleine Unternehmen und zinslose Darlehen.
Die Reaktionen in der schwarzen Community von Greenwood sind grundsätzlich positiv, aber gemischt. Denn Direktzahlungen sind in diesem Konzept nicht vorgesehen.
I don't call that justice, I call that generosity.
Ich nenne das nicht Gerechtigkeit, ich nenne das Großzügigkeit,
meint beispielsweise Regina Goodwin, Tulsas einzige schwarze Senatorin im Bundesstaat Oklahoma. Andere Gemeindemitglieder sehen im Vorgehen ihres Bürgermeisters einen ersten wichtigen Schritt. Zum Beispiel Dr. Tiffany Crutcher. Die Tatsache, dass er den 1. Juni zum lokalen Gedenktag erklärt hat, ist für mich als Nachfahrin von Überlebenden eine Form von Wiedergutmachung. Ebenso die Freigabe von 45.000 Dokumenten, die ein Jahrhundert lang weggesperrt blieben. Doch die Stiftung ist keine Reparation im juristischen Sinn. Es ist ein von privaten Spenden finanziertes Wiedergutmachungsprogramm. Für die Betroffenen sind Tulsa und Oklahoma damit jedoch keineswegs aus ihrer Verantwortung entlassen. In seiner Neuprüfung kam das US-Justizministerium 2024 auf der Basis diverser Quellen zum Schluss, dass der weiße Terror von 1921 inflationsbereinigt Vermögen im Wert von heute rund 32 Milliarden US-Dollar vernichtet hat.
They owe. Generational wealth was robbed from us.
Sie stehen in der Schuld. Uns wurde generationsübergreifender Wohlstand geraubt. Wir fordern Wiedergutmachung, Respekt und Wiederherstellung.
We demand repair, respect and restitution.
Den Nachkommen der Opfer von Greenwood geht es jedoch nicht nur um späte Gerechtigkeit. Sie haben auch die Zukunft im Blick. Greenwood soll wieder zur Black Wall Street werden. Eine der treibenden Kräfte bei diesem Revival ist die Reha-Spezialistin Dr. Tiffany Crutcher. Ein Projekt, das sie als Seniorberaterin begleitet, ist das Startup-Unternehmen von Tyrance Billingsley. Auch er ein Nachfahre von Überlebenden. Vor 5 Jahren hat er die Black Tech Street gegründet. Der 30-Jährige möchte Greenwood erneut zum Zentrum schwarzer Innovation machen. Diesmal mit künstlicher Intelligenz. Microsoft und Nvidia sind bereits als Partner mit dabei.
Ich ehre damit die Menschen, die vor mir da waren. Wir haben die Verpflichtung, Greenwood nicht nur wieder aufzubauen, sondern diesen Stadtteil noch besser zu machen, als er einmal war. Es hat sich lange hingezogen, aber der Wandel wird kommen. Der Wandel kommt mit uns allen. Deshalb sind wir hier.
Von Tulsa im Mittleren Westen noch einmal zurück in den tiefen Süden, nach Montgomery, Alabama. Während mehrere Südstaaten die Wahlrechte der Schwarzen massiv abbauen und die Trump-Administration die Geschichte der Sklaverei und des Rassismus aus öffentlichen Einrichtungen entfernen lässt, macht Brian Stevenson das genaue Gegenteil. Er baut auf.
Ich glaube nicht, dass man Wiedergutmachung leisten kann, ohne zuvor einen Prozess zu durchlaufen, der die Schäden, die die versklavten Menschen und deren Nachkommen erlitten haben, detailliert beschreibt und dokumentiert. Dieser Prozess der Wahrheitsfindung wird uns die Augen dafür öffnen, welche Art von Wiedergutmachung notwendig sein wird.
In den letzten 8 Jahren hat der renommierte Bürgerrechtsanwalt in Montgomery einen weitläufigen Erinnerungs- und Bildungsort errichtet. Als bislang einziger im ganzen Land erzählt er umfassend von der beispiellosen Grausamkeit der Sklaverei mit all ihren folgenschweren Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Museum, Mahnmale und Erinnerungsstätten erinnern aber auch daran, dass die Vereinigten Staaten durch die jahrhundertelange Ausbeutung der versklavten Menschen enormen Reichtum erlangt haben. Und sie dokumentieren, wie viel das Land ihnen und ihren Nachkommen auch als politische und kulturelle Kraft verdankt. Im Hinblick auf das 250-jährige Jubiläum am 4. Juli, daher an Bryan Stevenson die abschließende Frage: Wie sollten die USA mit ihrer Erbsünde der Sklaverei umgehen? Und wie müsste eine faire und nachhaltige Wiedergutmachung für die Nachfahren der Opfer aussehen?
Was wir diesen Menschen auf jeden Fall schulden, ist mehr als das Schweigen, das wir hierzulande bisher größtenteils praktiziert haben. Wir schulden ihnen, dass ihre Geschichten erzählt und ihre Leben verstanden werden. Und es geht nicht nur um die Zeit der Versklavung. Wir haben nie wirklich über unsere Geschichte der rassistischen Ungleichheit und Ungerechtigkeit gesprochen. Und zweifellos ist die Versklavung von 10 Millionen Schwarzen in den Vereinigten Staaten über einen Zeitraum von 246 Jahren der schwerwiegendste und tragischste Teil der amerikanischen Geschichte. Deshalb glaube ich, dass unsere Zukunft und die Frage, ob wir eine starke Demokratie bleiben können, davon abhängt, ob wir den Mut aufbringen, uns dieser Vergangenheit zu stellen. A strong democracy will depend on our willingness
to have the courage to confront this past. In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Rita Schwarzer, Die offene Rechnung, was die USA den Schwarzen schulden, Redaktion Susanne Babila.